46 nach der neuen Genfer Übersetzung. Für den Dirigenten von den Korachitern. Also hier gibt es erstmal eine Anweisung. Korachiter ist ein Stamm in Israel und die Korachiter hatten zwei wesentliche Aufgaben. Und die eine Aufgabe war das Singen und die andere Aufgabe war das Hüten der Tore im Tempel. Nur, dass ihr diesen Begriff mal gehört habt, Dirigent erklärt sich ja von selbst und es ist auch erstmal noch die Stimmlage angegeben, nämlich es heißt hier in hoher Stimmlage vorzutragen, es wäre also, glaube ich, was für den Sopran. Ein Lied. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz in Zeiten der Not, schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer versinken. Wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Ein Strom von vielen Bächen geschweißt, erfreut die Stadt Gottes den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns und Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei, er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Micha, ich darf dich bitten für die Predigt.
Ja, ich freue mich, dass ich euch jetzt in der Predigt in ein paar Gedanken mit reinnehmen kann, die mich persönlich selbst schon länger beschäftigen. Und ich möchte direkt mal beginnen mit einer kurzen Geschichte, die auf der einen Seite unglaublich tragisch ist, auf der anderen Seite aber auch so hoffnungsvoll wie kaum eine andere. Vielleicht habt ihr schon mal von Horatio Spafford gehört. Horatio Spafford war ein amerikanischer Anwalt im 19. Jahrhundert. Er war auch selbst überzeugter Christ. Und er ist ein Mann, der vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass er durch unsägliches Leid gegangen ist. Bei einem großen Brand in seiner Heimatstadt Chicago verlor er all sein Hab und Gut. Aber nicht nur das, er verlor dort auch seinen einzigen Sohn. Und als wenn das noch nicht genug wäre, 2 Jahre später fuhren seine Frau und seine 4 Töchter mit einem Schiff von den USA nach Europa. Das Schiff kollidierte, Spafford selbst konnte aufgrund einer Geschäftsreise nicht mit, das Schiff kollidierte mit einem anderen, alle 4 Töchter ertranken, nur seine Frau überlebte knapp. Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, durch was für Leid dieser Mann gemeinsam mit seiner Frau gegangen ist. Aber anstatt sich in dieser düsteren Zeit von Gott abzuwenden, wandte er sich Gott zu und beschreibt selber, wie er Gottes übernatürlichen Frieden erlebt hat. Er beschreibt, wie er Gottes Frieden mitten im Sturm erlebt hat. Und im Hinblick auf sein Leben und auf all diese Ereignisse hat er ein Gedicht verfasst, das bis heute vielen Christen über die ganzen Jahrzehnte hinweg zu einer großen Ermutigung wurde. Da schreibt er die bekannten Worte: Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wisst ihr, wenn ich diese Zeilen höre, gerade vor dem Hintergrund der Geschichte, dann frage ich mich, wie kann Spafford eigentlich im Angesicht solchen Leides so hoffnungsvoll klingen? Dann frage ich mich, wie kann er von Frieden schreiben, davon schreiben, dass es ihm wohl ist, dass es ihm gut geht? Und dann frage ich mich, wenn ich solche Zeilen höre, wie kann so ein Friede, den Spafford beschreibt, mitten im Sturm erlebbar werden, auch noch bis heute? Genau das ist die Frage, mit der sich Psalm 46 beschäftigt. Psalm 46 thematisiert, wie Gottes Frieden mitten im Sturm erlebbar wird. Nicht nur Spafford, sondern auch die Korachiter, die Verfasser des Psalms, gebrauchen das Bild vom Sturm, um dunkle Zeiten zu beschreiben. Es wurde eben schon gesagt, auf die Korachiter geht ja so einige Psalmen zurück. Sie waren Wächter und Musiker am Tempel zur Zeit von David. Und wenn man sich den Psalm 46 so als Ganzes anguckt, dann machen die Korachiter klar, Gottes Frieden im Sturm ist notwendig, Gottes Frieden im Sturm ist umkämpft und Gottes Frieden im Sturm ist lebensspendend. Auf den ersten Punkt gehe ich relativ kurz ein, für die nächsten beiden nehme ich mir dann mehr Zeit. Doch lasst mich vorher noch eine kurze Vorbemerkung machen. In der Predigt wird der Begriff des Friedens zentral sein. Und Friede ist in der Bibel ein ganz, ganz gefüllter Begriff. Also in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament wird Friede, Shalom im Hebräischen, mit 25 unterschiedlichen Worten übersetzt. Also das zeigt, das ist ein wirklich vielschichtiger Ausdruck. Gesamtbiblisch gesehen hat Shalom immer eine ganz eigene Qualität. Es geht nicht nur um die reine Abwesenheit von Krieg. Nein, es meint vor allem ein äußerlich und ein innerliches vollkommenes Heil sein, heil werden. Also da, wo etwas vollständig geworden ist, was vorher kaputt war, wo nichts fehlt. Die Bibel beschreibt, wie der vollkommene Shalom erst in der Ewigkeit Realität sein wird, zeigt aber gleichzeitig, wie die Anhänger Gottes, wie die Nachfolger Christi auch schon im Hier und Jetzt so eine Art Vorgeschmack von diesem Shalom erfahren können. Und mir geht es in der Predigt primär um diesen Vorgeschmack, um diesen Shalom, der schon im Hier und Jetzt erfahrbar wird. Und dass er schon im Hier und Jetzt erfahrbar wird, das ist auch wirklich gut so, denn als erstes Gottes Frieden im Sturm ist notwendig. Was der Sturm war, den die Korachiter hier beschreiben, das ist nicht endgültig historisch geklärt. Es wird allgemein angenommen, dass der Psalm geschrieben wurde, nachdem die Juden aus der assyrischen Belagerung befreit wurden. Das heißt, es gab 700 vor Christus einen assyrischen König, der hieß Sanherib, und der hat mit seinen Leuten Jerusalem belagert und den ganzen Süden Israels. 21 Jahre zuvor haben die Assyrer bereits den Norden Israels eingesackt, haben die Leute ins Exil geschickt und die Menschen im Süden mussten natürlich die Furcht haben, dass mit ihnen genau das Gleiche passiert. Die Bibel beschreibt dann, wie der jüdische König Hiskia und die Israeliten zu Gott flehten. Gott rettete sie daraufhin und so soll wohl der Psalm die Reaktion der Juden sein auf diese Errettung. Die Reaktion der Juden auf diese Errettung. Auch wenn nicht endgültig geklärt ist, was der genaue Hintergrund des Psalms ist, eine Sache ist völlig klar, es gab einen gewaltigen Sturm, durch den die Israeliten damals gegangen sind. Und den Sturm, die beschreiben die Korachiter als Vers 2, als Zeiten der Not. Oder Vers 3, als bebende, wankende Erde. Als Berge, die mitten ins Meer sinken. Oder Vers 4, als brausende, tosende Wellen. Berge, die erbeben. Der Sturm wird beschrieben als Völker, die in Aufruhr miteinander geraten, als Königreiche, die wanken. Es ist hier die Rede von Kriegen, Pfeilbogen, Speer, Streitwagen. Und man kriegt so ein Gefühl und merkt, ey, okay, da war wirklich was los. Da war wirklich was los, belagert und umzingelt von Feinden. Und ich finde es so interessant, wenn man sich die Gefahren hier anschaut, die in Psalm 46 beschrieben werden, dann merkt man Folgendes. Runtergebrochen ist der Sturm, der hier beschrieben wird, einmal die Gefahr aus der Natur, und einmal die Gefahr von kaputten zwischenmenschlichen Beziehungen. Also die Gefahr aus der Natur wird hier beschrieben als bebende Erde, brausende Wellen. Die Gefahr durch kaputte Beziehungen, das bezieht sich hier vor allem auf Völker, die im Streit miteinander leben, auf Königreiche, die unsicher sind, auf Kriege, die ausbrechen. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass das ja eigentlich sehr gut die Stürme zusammenfasst, die Menschen bis heute noch erleben. Im Rahmen meines Studiums habe ich ein Jahr lang bei der Heilsarmee mitgearbeitet. Das ist eine Freikirche mit einem besonders starken sozialen Fokus, die sich vorwiegend um Obdachlose, Prostituierte, Drogenabhängige kümmern. Und in Gesprächen mit den Leuten dann fiel mir schnell auf, dass es im Grunde zwei wesentliche Stürme in dem Leben der Leute gab, die dafür verantwortlich waren, dass sie in Abhängigkeiten geraten sind, dass sie auf der Straße gelandet sind. Und das war zum einen waren das Stürme, die die Natur betreffen, ne, jetzt weniger Naturkatastrophen oder so, aber durchaus Krankheiten. Und das zweite waren Stürme, die mit dem Zwischenmenschlichen zu tun haben. Da ging es dann um Geschichten wie Frau verloren, starke soziale Ausgrenzung erfahren, missbraucht worden, solche Dinge. Also das waren die Hauptgründe, warum Menschen dort auf der Straße gelandet sind oder in Abhängigkeiten geraten sind. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass in Psalm 46 von Stürmen der Natur und von Stürmen von kaputten Beziehungen die Rede ist, weil das die Stürme zusammenfasst, die Menschen im Wesentlichen noch bis heute erleben. Da müssen wir gar nicht, also so haben die Korachiter beschrieben, aber das müssen wir gar nicht in das Leben der Israeliten damals schauen. Ich glaube, da reicht schon ein Blick ins eigene Leben. Ich glaube, jeder von uns kennt das in irgendeiner Form. Stürme, die kommen in Form von einer Krankheit, die einen fertig macht, die einen müde macht, ne, die einen auslaugt, schwach macht, auch Lebensqualität nimmt und zeigt, wie verletzlich menschliches Leben doch ist, wie wenig Kontrolle man selbst hat. Oder Stürme rund ums Zwischenmenschliche, Beziehungen, die doch so fest standen und dann zerbrechen, wo man merkt, ey, ich kann machen, was ich will, ich habe es jetzt gerade nicht mehr in der Hand. Wo man von geliebten Menschen enttäuscht wird, verletzt wird, ausgegrenzt. Gottes Frieden im Sturm ist notwendig. Es braucht eine göttliche Intervention, weil Stürme bei jedem real sind, auch wenn sie sich unterschiedlich zeigen. Und ich finde es so toll, die Korachiter drücken ihren Schmerz oder drücken das Leid, was sie erfahren, hier so ganz offen und ehrlich aus. Und mein Anliegen ist, dass wir das bei diesem ersten Punkt mal reflektieren und mal drüber nachdenken, was bringt eigentlich gerade Unfrieden in mein eigenes Leben? Wo ist gerade Schmerz? Wo ist Zerbruch? Wo wird es notwendig, dass Gott mit seiner heilenden Hand eingreift? Wenn man sich in Israel begrüßt, dann sagt man nicht wie bei uns im Norden Moin, sondern man fragt auf Hebräisch, wie steht's um deinen Frieden? Wie steht's um deinen Frieden? Und von daher stell dir mal die Frage, wie steht's eigentlich gerade um deinen Frieden? Wo wird es notwendig, dass Gott eingreift? Das zu lokalisieren, muss immer der erste Schritt sein, um den Sturm dann anschließend geistlich konfrontieren zu können. Und die Anfechtungen und Stürme unseres Lebens geistlich zu konfrontieren, das ist nichts, was einem einfach so zufällt, was einfach von allein passiert. Nein, es ist umkämpft. Gottes Frieden im Sturm ist umkämpft. Wisst ihr, als ich mich das erste Mal mit dem Psalm 46 so ein bisschen tiefer beschäftigt habe, dann dachte ich mir, am Anfang, ja gut, ihr Korachiter, ihr habt leicht reden, ne, wenn ihr zum Beispiel sagt, Gott ist unsere Zuflucht, unser Schutz, er schenkt uns Hilfe in Zeiten der Not. Offensichtlich ist euer Sturm ja schon vorbeigezogen. Aber ich stecke doch immer noch mittendrin. Wenn man aber genauer hinschaut, dann merkt man, dass vielleicht ein Teilsieg erreicht wurde, dass die grundsätzliche Bedrohung durch die Assyrer immer noch geblieben ist. Also das passt historisch auch sehr gut. Wir wissen, dass nachdem die Israeliten von der Belagerung gerettet wurden, dass Assyrien noch viele weitere Jahrzehnte eine absolute Bedrohung für Israel darstellte. Also der Psalm 46 ist hier weniger so ein Freudenslied, ne, so nach dem Motto, hurra, wir haben jetzt keine Probleme mehr. Nein, es fällt auf, Psalm 46 ist ein Bekenntnis, und zwar ein Bekenntnis zu Gott. Die Bedrohung ist noch da, aber wir kennen unseren Gott, sagen die Korachiter. Gott ist unsere Zuflucht, unser Schutz, unsere Burg. Der Sturm ist nicht weg, aber Gott ist da. Das ist die Haltung im Psalm 46. Und das Ganze spitzt sich dann in dem Vers, wo Gott selbst zu Wort kommt, so eindrücklich und so wunderbar zu, wo Gott selbst sagt, Vers 11a, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wie können die Korachiter trotz anhaltender Bedrohung so hoffnungsvoll klingen? Wie kann ein Spafford in dieser Notlage diese Zeilen verfassen? Ich glaube, es liegt in dem begründet. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still nicht in dem Sinne eines strengen, autoritären Familienvaters, der sagt, jetzt sei doch mal endlich ruhig. Nein, im Sinne eines guten, liebenden Vaters, der sagt, du darfst still werden. Du kannst Frieden haben. Das Wort still kann man auch übersetzen mit lasst eure Hände sinken. Ne, also kämpft den Kampf nicht selbst. Die Israeliten können in diesem Sturm Frieden haben. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Warum können die Israeliten eigentlich Frieden haben? Können sie Frieden haben, weil Gott sich so einen perfekten Fünf-Punkte-Plan ausgedacht hat, ne, so nach dem Motto, wenn sie alles schön einhalten, dann können die Assyrer ihnen nichts mehr anhaben. Nein. Oder können sie Frieden haben, weil Gott ihnen an der Stelle zusichert, ich werde euch auf jeden Fall befreien, in jeder Situation. Ihr werdet keine Probleme haben. Auch nicht. Nein, der Friede liegt einfach in der Erkenntnis begründet, dass Gott Gott ist. Dass Gott da ist und er souverän über den Dingen herrscht. Dass er die Dinge in der Hand hat, auch wenn der Sturm selbst noch da ist. Gottes Frieden beginnt immer bei der Erkenntnis von Gottes Wesen. Das zeigt der Text auch so deutlich. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Dann geht es ja weiter. Hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt, Vers 11b. Und dann der allmächtige Herr. Da steht eigentlich der Herr der Herrscher. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Wisst ihr, für Christen ist das ja jetzt erstmal noch nicht so ganz viel Neues. Gott ist souverän, Gott steht über allem, klar. Ich glaube, die entscheidende Frage ist aber, glaube ich das auch im Letzten? Also ist die Erkenntnis, dass Gott Gott ist, dass er gut ist, dass er souverän ist, auch das Fundament in den Stürmen meines Lebens? Ich glaube, es ist einfach bekannt, einfach gesagt, es ist aber so unglaublich schwer gelebt. Es ist unglaublich schwer gelebt. Gottes Frieden im Sturm zu erleben, ist umkämpft und es ist deswegen so umkämpft, weil Stürme uns zeigen, auf was wir unser Leben in Realität bauen. Wenn der Druck von außen kommt, dann zeigt sich, was wirklich in uns steckt. Mein ehemaliger Bibelschullehrer hat es das Zahnpastatuben-Prinzip genannt. Bei Druck kommt das raus, was drin steckt. Ja, also wenn du auf eine Zahnpastatube drückst, dann kommt immer das raus, was drin steckt, nie was anderes. Und genauso ist das auch bei Stürmen im Leben. Sie bringen das ans Licht, auf das, was wir uns im tiefsten vertrauen, worauf wir bauen, ob wir es wollen oder nicht. Sie bringen das ans Licht. Stürme offenbaren uns so sehr, auf was wir unser Leben im Letzten gründen. Und Gott sagt im Psalm 46, gründe es auf der Erkenntnis, dass ich Gott bin, mit all dem, was das impliziert. Auf der Erkenntnis, dass ich drüber stehe, dass ich alles in der Hand habe. Dass ich weiß, warum, dass ich für dich kämpfe, auch wenn du es gerade nicht fühlst, dass ich keine Fehler mache. Dieser Wahrheit muss geglaubt werden. Erst dann wird sie einen innerlich frei machen. Jesus sagt ja an einer Stelle, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das meint er sicherlich in erster Linie, dass der Glaube an Christus die Menschen von der Sünde befreit. Aber ich denke, es geht auch um innerliche Verstrickungen, die man hat. Also man kann ja Wahrheit kennen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie einen auch frei macht. Erst wenn ich mich entscheide, im Herzen der Wahrheit Gottes zu vertrauen, mein Leben darauf zu gründen, erst dann wird sie mich frei machen. Vielleicht ein einfaches Beispiel. In 1. Petrus 5 heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, also auf Christus, denn er sorgt für euch. So, jetzt kann ich mir den Text durchlesen, kann ihn mir auch 20 Mal durchlesen, kann ihn auswendig lernen, kann ihn nach allen exegetischen Regeln der Kunst auseinandernehmen, auf Griechisch und so weiter und so fort. Wenn ich mir 5 Minuten später aber wieder Sorgen mache, dann glaube ich ihn nicht wirklich. Dann macht er mich nicht frei. Also versteht ihr, was ich meine? Wahrheit zu kennen reicht nicht. Wahrheit muss geglaubt werden. Wahrheit muss geglaubt werden. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gottes Frieden im Sturm ist umkämpft, aber geistlich ist der eigentliche Kampf nicht, wie komme ich da jetzt ganz schnell wieder raus? Nein, geistlich ist der eigentliche Kampf immer der Kampf um die Frage, welcher Stimme ich im Letzten mein Vertrauen schenke. Es ist die Frage nach dem, wer der leitende Kommandeur in meinem Leben ist. Das ist Leutnant Hiro Onoda. Im Krieg zwischen den USA und Japan wurde Onoda 1944 auf einer philippinischen Insel stationiert. Er erhielt den Befehl von seinem leitenden Kommandeur, egal was passiert, immer weiterkämpfen. Nie dem glauben, was die Leute sagen, immer weiterkämpfen. Der Krieg war dann 1945 vorbei. Die Soldaten verließen dann so ihre Positionen und gingen heim. Onoda aber nicht. Er glaubte nicht an ein Kriegsende. Nach kurzer Zeit stieß er dann auf Flugblätter, wo dann auch vom Kriegsende die Rede war. Er vertraute dem aber nicht und hielt das für einen Trick der Feinde. Anfangs waren noch mit ein paar weiteren Soldaten unterwegs, aber im Laufe der Jahre wurden das immer weniger. Mal wurde jemand entdeckt, mal kapitulierte jemand, mal sind andere Dinge passiert, sodass er am Ende eben ganz alleine als einziger übrig blieb. Und immer wieder sind Leute zu ihm gekommen und haben gesagt, ey, es stimmt wirklich, der Krieg ist vorbei, du kannst nach Hause gehen. Er vertraute dem aber nicht und blieb an der Stelle und kämpfte weiter. Selbst als seine Familie ihm Briefe schickte, hielt er das für Kriegspropaganda. Und so blieb er nach dem Krieg als Soldat, und jetzt haltet euch fest, er blieb für weitere 29 Jahre auf dieser Insel und kämpfte weiter. 29 Jahre, nachdem der Krieg schon lange vorbei war. 1974 wurde er dann von Reisenden gefunden, denen erzählte er dann, dass er nur kapitulieren wird, wenn der leitende Kommandeur, der ihn damals eingesetzt hat, ihn aus seiner Pflicht befreit. Und so wurde alles in Bewegung gesetzt, dass der Kommandeur von damals gefunden wird. Er wurde tatsächlich gefunden, arbeitete mittlerweile in einem Buchladen. Er wurde auf die Insel geflogen, ging zu Onoda und sagte ihm, ich hebe den Befehl von damals auf, du kannst gehen. Und erst dann verließ Onoda die Insel und ging heim. Hiro Onoda war 22, als er eingesetzt wurde. Er verließ die Insel mit 51. So, man kann jetzt natürlich viel über die Geschichte denken. War das nicht alles viel zu verbissen? Hätte er nicht schon länger den Leuten glauben können? Kann man alles machen, aber eine Sache ist vollkommen klar. Hiro Onoda wusste, wer der leitende Kommandeur in seinem Leben ist. Und jetzt die Frage an dich. Wer ist dein leitender Kommandeur im Leben? Auf wessen Stimme hörst du in dem Wirrwarr dieser Zeit, wo du bei 3 Personen 4 Meinungen hast, wo dir jeder was anderes erzählt, wo es diese ganzen Stimmen gibt, die auf einen einprasseln, diese Stimmen, die von außen kommen, durch Medien, Gesellschaft, Arbeitsplatz und so weiter. Aber auch, wo es ja innerliche Stimmen gibt, innerliche Stimmen, die ganz stark geprägt sind von den eigenen Emotionen, von den Wünschen, die man im Herzen so hat, dem Herz, was manchmal richtig trügerisch ist, wie Jeremia sagt. Die Stürme deines Lebens offenbaren dir immer, was dein eigentliches Fundament ist, das Zahnpastatubenprinzip. Bei Druck kommt das raus, was drin steckt. Den Frieden Gottes in stürmischen Zeiten zu erleben, Ruhe zu finden für die Seele, es ist deswegen umkämpft, was sich genau an der Stelle zeigt, wer im Letzten der leitende Kommandeur in deinem Leben ist. Gott sagt, du musst nicht alles verstehen. Nicht alle offene Fragen müssen beantwortet werden. Es reicht einfach zu erkennen, dass ich Gott bin. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht. Mir ist bei diesem Punkt noch eine Sache wichtig. Seit Jillon erkennt, dass ich Gott bin, heißt nicht, dass man nicht auch zutiefst trauern darf. Ja, also der Schmerz ist real und der soll und der muss auch genauso ausgedrückt werden, wie er erlebt wird. Die Korachiter waren auch offen, ein Horatio Spafford war offen. Also man tendiert schnell ins Heuchlerische, wenn man sagt, ich habe jetzt diese chronische Krankheit, aber ist alles nicht so schlimm, der Herr ist mein Hirte, sondern man kann und soll schon ehrlich vor Gott sein und auch sein Leid aussprechen. Ich möchte noch einen dritten Punkt machen. Gottes Frieden im Sturm ist lebensspendend. Ein Stillwerden und Erkennen, dass Gott Gott ist, wird immer Leben hervorbringen. Es wird was zum einen mit dem Leben im Hier und Jetzt machen. Es wird was mit dem Leben im Umfeld mit unseren Mitmenschen machen. Gottes Frieden hat aber auch auf einer anderen Ebene die Kraft, ewiges Leben hervorzubringen. Vielleicht als erstes, es wird was mit dem Leben im Hier und Jetzt machen. Die Auswirkungen vom Bekenntnis der Korachiter im Psalm 46 sind ziemlich offensichtlich. Erinnert euch, die Bedrohungslage ist noch da. Und trotzdem haben die Israeliten ein ganz klares Bekenntnis zu Gott, wo sie sagen, Gott ist unsere Zuflucht, unser Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken. Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Kommt und führt euch vor Augen, welche große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Der mächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Die Bedrohung ist noch da, der Sturm ist noch da, aber das Bekenntnis führt dazu, Vers 3, dass die Korachiter sich nicht mehr fürchten. Dass sie wissen, auf wen sie ihr Vertrauen setzen. Oder Vers 9, das Bekenntnis führt zur Anbetung Gottes. Kommt und führt euch vor Augen, welche großen Taten der Herr vollbracht hat. Gottes Frieden im Sturm ist lebensspendend für unser Leben im Hier und Jetzt, weil das Vertrauen auf Gottes Wesen uns freier, furchtloser macht, weil es uns mehr Lebensqualität gibt und uns hilft, in unsere Berufung zu finden und sie auszuüben. Dann bin ich nicht wie gelähmt von Angst, sondern ich kann wirklich meiner Berufung nachkommen. Außerdem haben Stürme das Potenzial, uns in die Gegenwart Gottes zu drängen. Kommt und führt euch vor Augen, welche große Taten der Herr vollbracht hat. Mich voranzubringen in meinem geistlichen Leben. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man manchmal versucht, alles Unangenehme irgendwie wegzubeten. Ich kenne das von mir selber, ne, so nach dem Motto, Gott, nimm mir das weg, schenk da, dass das und das passiert und hilf dem. Ich glaube, das kann man alles machen, aber mir ist Jesus da so ein Vorbild, der im Garten Gethsemane betet, ne, lass den Kelch an mich vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Der richtig ringt und trotzdem sich aber immer noch nach Gottes Willen ausstreckt. Also die Frage, Gott, was ist jetzt eigentlich dein Plan damit? Warum lässt du das gerade zu? Das gibt eine ganz andere Perspektive. Auch hier wieder, Leid darf und soll offen vor Gott gebracht werden und man kann für alles beten. Aber ich glaube, man muss irgendwann auch wie Jesus an den Punkt kommen, wo man dann sagt, Gott, ich gebe es dir in die Hand, dein Wille soll geschehen. Ich werde still, lass meine Hände sinken und lass dich machen. Und oft merkt man ja, dass es gerade die schwierigen Zeiten im Leben sind, die total unangenehm sind, aber auf der anderen Seite auch total wichtig. Paulus beschreibt das ja selber im 2. Korintherbrief. Er schreibt von dem Stachel, den er im Fleisch hatte. Wir wissen nicht genau, was das war, ob das eine Person war, die ihn geplagt hat oder irgendeine Krankheit oder so. Aber klar war für Paulus auch, dass dieser Stachel wichtig war, sagt er selber, dass er sich auf die Offenbarungen, die er empfangen hat, nichts einbildet. Also es tat ihm weh, es war aber auch unglaublich wichtig. Wir leben ja in einer Zeit, wo viele versuchen, ihr Leben so auszurichten, dass maximale Glückshormone ausgeschüttet werden. So ist fast jede App aufgebaut und andere Teile des Lebens funktionieren auch so. Hauptsache, es fühlt sich gut an und man wird so trainiert, quasi von Glücksgefühl zu springen. Na gut, man muss auf der anderen Seite aber auch sehen, dass alles Große in der Welt entstanden ist, weil Menschen sich dazu entschieden haben, entgegengesetzte eigene Glücksgefühle zu handeln. Also ich glaube nicht, dass es sich für Nelson Mandela gut angefühlt hat, 27 Jahre politischer Gefangener zu sein. Das hat sich nicht gut angefühlt, aber das Ziel war ein gutes. Das Ziel war ein gutes. Es muss sich nicht alles gut anfühlen. Für Jesus hat sich es ganz sicher auch nicht gut angefühlt, auf diese Erde zu kommen. Größtenteils abgelehnt zu werden, angespuckt zu werden. Es hat sich ganz sicher nicht gut angefühlt, aber er ist diesen Weg gegangen, weil das seine Aufgabe war und weil durch dieses Leid etwas unglaublich Großes geschaffen wurde. Und wenn ich jetzt schon bei Jesus bin, dann muss der Punkt noch kommen, sonst fehlt das Wesentliche, dann muss der Punkt noch kommen, dass mit Jesus ja selbst der inkarnierte Friede auf diese Welt gekommen ist. Also man kann das nicht völlig voneinander trennen, aber der Friede, von dem ich bis jetzt geredet habe, das ist ja ein, der den Gott schenkt in Alltagsstürmen, so dieser Vorgeschmack. Aber Gottes Plan war ja schon immer viel größer. Gottes Plan war schon immer, nachdem die Menschen rebelliert haben gegen Gott, dieses Zerbrochene wiederherzustellen, diesen Shalom wiederherzustellen. Und deswegen hat Gott Jesus auf die Welt gesandt, von dem Jesaja prophezeit, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und auch Paulus spricht im Neuen Testament, er ist unser Friede. Paulus bezieht sich auf Jesus, er ist unser Friede. Shalom heißt das Zerbrochene wiederherzustellen. Und das hat Gott mit Jesus gemacht. Und es ist spannend zu sehen, wie es im Psalm 46 auch schon anklingt. Die Korachiter beschreiben, ein Sturm von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte. Der allmächtige Herr ist mit uns. Und dann nochmal, der allmächtige Herr ist mit uns. Also der Gedanke der Gegenwart Gottes war schon damals sichtbar. der Gedanke des Friedens zwischen Mensch und Gott. Und so wird das, was damals die Korachiter von einer historischen Situation erlebt haben, Gott wohnt in unserer Mitte, ist nur wie so ein Vorschatten von dem, was in Jesus Realität wurde und was in der Ewigkeit vollkommen sein wird. Der allmächtige Herr wohnt in unserer Mitte. Was für eine Perspektive, Shalom in Ewigkeit. Jeder Mensch, der sein Vertrauen auf Christus setzt, sein altes Leben loslässt und Gott anfängt regieren zu lassen, wird das erleben dürfen, wer an Jesus glaubt, Shalom in Ewigkeit. In dem Zusammenhang muss ich an das Ende von Dietrich Bonhoeffer denken. Wenige Wochen vorm Kriegsende wurde er auf Befehl von Hitler hingerichtet. Wir befinden uns um KZ Flossenbürg im April 1945. Und auch die Nazis spüren, okay, das war's jetzt für uns. Die NS-Ideologie hat sich nicht durchgesetzt. Keine Hoffnung mehr, keine Chance mehr. Alles vorbei. Und auch bei Bonhoeffer war alles vorbei, aber seine Perspektive war doch so ganz anders. Es sind die letzten überlieferten Worte von Dietrich Bonhoeffer. Da sagt er dies in Bezug auf seinen Tod. Dies ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Für mich der Beginn des Lebens. Ihr Lieben, genau deswegen liebe ich es, Christ zu sein. Was ist das für eine Perspektive? Was ist das für eine Hoffnung mitten im Angesicht des Todes? Es geht nicht darum, Schmerz zu relativieren, aber Bonhoeffer hatte Hoffnung. In keinem Glaubenssystem dieser Welt kann man diese Perspektive haben, wenn man ja nie genau weiß, ob man genug gemacht hat, ob man wirklich angenommen ist von Gott. Ich habe von einem Imam gehört, der im Sterbebett lag und geweint hat, nicht weil er sich so sehr aufs Paradies gefreut hat, nein, weil er Angst hatte, er hat nicht genug getan. Der hat sein ganzes Leben darauf gegründet und ist trotzdem mit Angst gestorben. Und dem gegenüber stehen die Worte Jesu am Kreuz, der sagt, es ist vollbracht. Es ist alles getan. Der endgültige Shalom ist wiederhergestellt. Gottes Frieden im Sturm ist notwendig. Stürme sehen bei jedem anders aus, aber jeder ist betroffen, ist umkämpft, wobei der Hauptkampf ist, welcher Stimme im Sturm ich Vertrauen schenke. Es zeigt sich an der Stelle, wer wirklich der leitende Kommandeur in meinem Leben ist. Und Gottes Frieden ist im Sturm ist lebensspendend. Im Hier und Jetzt, weil die Erkenntnis, dass Gott Gott ist, dass er alles in der Hand hat, mich freier macht, mich furchtloser macht, mir hilft, meine Berufung nachzugehen. Aber vor allem lebensspendend, weil mit Jesus selbst der inkarnierte Friede in diese Welt gekommen ist, um Shalom wiederherzustellen, der bis ins ewige Leben quillt. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir vom Herzen, dass wir an dich glauben dürfen als Gott, der Frieden in diese Welt gebracht hat durch Jesus Christus. Ich danke dir, dass alles vollbracht ist, Herr, und dass wir wissen dürfen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen, wenn wir an dich glauben, wenn wir dir nachfolgen, Herr, wenn wir unser Vertrauen auf dich setzen, Jesus. Herr, und ich bete auch für unsere Alltagsstürme, Herr. Vielleicht hat jeder jetzt gerade was anderes auch vor Augen, was einen plagt, was einen belastet. Herr, wir wollen den Schmerz nicht wegbeten oder wegreden oder relativieren, Herr. Wir wollen uns neu darauf besinnen, dass du Gott bist, dass du souverän bist, dass du weißt, warum und dass du uns vor allem liebst, Herr. Ich bete, dass diese Wahrheit zu einer tiefen Gewissheit in unserem Herzen werden darf und dass diese Wahrheit uns innerlich frei macht und dass wir diese Freiheit und diesen Frieden, den wir dann erleben, auch andere Menschen weitergeben können. Amen. Was würde sich nicht besser anbieten, als jetzt das Lied von Horatio Spafford zu singen? Lasst uns das mit vollem Herzen tun.